Auf der Kippe stinkt es süßlich. Unsere Schleimhäute in Augen, Nase und Mund waren gereizt. Die Augen tränen. Eine Neubausiedlung wurde am Rande dieser Kippe gebaut. Die Häufigkeit von Bronchitis und Pseudokrupp ist 5 bis 8 Mal höher als im Landesdurchschnitt. Im Bitterfelder Raum soll die mittlere Lebenserwartung um mehrere Jahre geringer sein.
Bitterfeld 1988. Die Umweltverschmutzung in der DDR hatte ein katastrophales Ausmaß erreicht. Das Chemiedreieck zwischen Bitterfeld, Leuna und Wolfen gehörte damals zu den schmutzigsten Regionen Europas. Wir haben gerade Ausschnitte aus einem Film gehört, der 1988 illegal über die Umweltsituation dort gedreht worden ist. Bitteres aus Bitterfeld. Wie dieser Film entstanden ist, darüber sprechen wir später in dieser Folge hier mit einem der damaligen Filmemacher. Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört Terra X History, der Podcast. In dieser Folge geht es um die Geschichte der Umweltzerstörung. Nicht nur in der DDR kam es im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts zu Umweltkatastrophen.
Juli 1976. Chemieunfall im italienischen Seveso. Pflanzen verdorren, Haustiere sterben.
Dezember 1952. Smogkatastrophe in London. Etwa 12.000 Menschen sterben an der Luftverschmutzung. Über 100.000 müssen medizinisch behandelt werden.
Dezember 1984. Chemieunglück in der indischen Stadt Bhopal. Tausende Menschen sterben an den Folgen.
April 1986. Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl. Radioaktive Stoffe verbreiten sich über ganz Europa.
April 2010. Explosion einer Bohrinsel im Golf von Mexiko. Ölteppich verseucht den Ozean.
Diese Liste könnten wir jetzt noch die ganze Folge lang weiterführen. Das 20. und das 21. Jahrhundert werden Stand heute in die Geschichtsbücher eingehen als die Jahrhunderte der großen menschengemachten Umweltkatastrophen. Spätestens seit Beginn der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert beuten wir unsere Umwelt nicht nur systematisch aus, sondern wir zerstören sie schneller und massiver, als das in allen Jahrtausenden zuvor der Fall gewesen war. Das war auch die Zeit, in der durch viele Entwicklungen, etwa in der Landwirtschaft und der Medizin, die Lebenserwartung der Menschen stieg und damit auch die Weltbevölkerung. Aber wann fing der Mensch an, seine eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten oder so zu verändern, dass er von den ökologischen Folgen betroffen ist? Und wenn wir von der Zerstörung der Umwelt reden, was meinen wir damit eigentlich genau? Dafür brauchen wir vielleicht jetzt erstmal ein paar Zahlen. Bleiben wir in Deutschland. 2023 haben wir hier in Deutschland rund 673 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen verursacht. Allen voran Kohlenstoffdioxid. Was über Jahrmillionen zum Beispiel in Stein oder Braunkohle oder Erdöl im Erdinneren gebunden war, wurde mit Beginn der Industrialisierung massenhaft zutage befördert, verbrannt oder zu Treibstoff verarbeitet. Das führte zum sogenannten anthropogenen Treibhauseffekt, also zu einer menschengemachten Erwärmung unserer Erdatmosphäre, mit allen negativen Folgen für Klima und Umwelt, die inzwischen außer Frage stehen. Zum Beispiel die Zunahme von Extremwetterereignissen, also Starkregen, Überschwemmungen, Wirbelstürmen und so weiter. Aber nicht nur mit der Erdatmosphäre gehen wir Menschen nicht besonders gut um. Mehr als 23.000 Quadratkilometer der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland waren 2023 versiegelt, also bebaut, zubetoniert, asphaltiert oder gepflastert. Das ist ungefähr 26 Mal die Fläche von Berlin. Viele unserer Flüsse und Seen sind verschmutzt, überdüngt oder überwärmt, etwa durch die Einleitung von Kühlwasser aus Kraftwerken, und bieten keinen optimalen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Die Landwirtschaft belastet durch Pestizideintrag und Überdüngung unsere Böden und unser Grundwasser. Dazu produzieren wir täglich Unmengen an Müll. 2021 waren es knapp 20 Millionen Tonnen Verpackungsmüll allein in Deutschland. Jede Stunde werden hier laut Schätzungen allein rund 500.000 Essensboxen, Menüschalen oder Pizzakartons für das Essen außer Haus verwendet. Für die Herstellung dieser Plastik-, Pappe- oder Aluminiumbehälter verbrauchen wir enorm viel Ressourcen wie Energie oder Wasser. Dazu kommen der Lärm und die Abgase von Millionen von Autos, Luftschadstoffe aus der Industrie und. Und Und dann sind da noch all die giftigen Chemikalien, die in den vergangenen Jahrzehnten durch unsere Wirtschaftsweise freigesetzt oder entwickelt wurden und die Umwelt schädigen. Wie zum Beispiel das Insektenvernichtungsmittel DDT oder früher etwa als Kältemittel eingesetztes FCKW. Fest steht, kein anderes Lebewesen auf der Erde verbraucht pro Kopf so viele natürliche Ressourcen wie der Mensch und schädigt durch seine Art zu wirtschaften und zu leben so nachhaltig seine Umwelt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen? Und begann alles tatsächlich erst mit der industriellen Revolution? Oder vielleicht schon viel früher, etwa in der Antike oder im Mittelalter?
Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.
Dieser Spruch ist als vermeintliche Weissagung der Cree, einem indigenen Volk in Nordamerika, in die neuere Geschichte eingegangen. Ob er allerdings tatsächlich auf die nordamerikanischen Cree zurückgeht, das wird heute bezweifelt. In den 1970er Jahren wurde dieses Sprichwort aber zum Motto der weltweiten Umweltbewegungen. Überall gingen Menschen auf die Straßen, um gegen die fortschreitende Umweltzerstörung zu protestieren. Das Jahr 1970 wurde zum Europäischen Naturschutzjahr ausgerufen. Zum ersten Mal gab es europaweit rund 200.000 Einzelaktionen im Namen des Umweltschutzes. Für viele gilt es damit als das Gründungsjahr der modernen Umweltbewegungen. Aber Protest gegen Raubbau an den natürlichen Erdressourcen und der fortschreitenden Verschmutzung der Umwelt gab es tatsächlich auch schon früher.
Ich kann die rücksichtslose Ausbeutung der Natur einfach nicht mehr mit ansehen.
Das sagte 1899 die Industriellengattin Lina Hähnle. Sie gründete damals in Stuttgart den Bund für Vogelschutz, der 1990 in Naturschutzbund Deutschland umbenannt wurde. Die Industrialisierung in Deutschland hatte Ende des 19. Jahrhunderts zu massiven Umweltproblemen geführt. Luft, Boden, Wasser. Es gab kaum Regelungen für die Fabriken, die ungehindert die Umwelt verpesten durften. Schon kurz nach 1871, also in dem Jahr, als das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde, entstanden deshalb erste Umweltschutzvereine. Wie etwa 1877 in Köln der Internationale Verein gegen Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und der Lüfte. Im selben Jahr verbot die preußische Regierung, dass Städte ihre Abwässer ungeklärt in die Flüsse leiten durften. Allerdings löste das Problem der stark verschmutzten Flüsse kaum, weil das meiste Dreckwasser von der Industrie eingeleitet wurde. Auch wenn es damals noch keine breite Bewegung für den Umweltschutz gab, regte sich Protest, wenn Menschen unmittelbar betroffen waren. Zum Beispiel als Anfang des 20. Jahrhunderts Pläne für den Bau des Wasserkraftwerks Laufenburg am Oberrhein öffentlich wurden. Der 1904 gegründete Bund Heimatschutz rief damals zum Protest auf. Viele Menschen der Region gingen auf die Straße. Aber der Protest verlief im Sand. Der Bau des Kraftwerks wurde 1906 beschlossen. Am 6. und 9. August 1945 warfen die US-Amerikaner Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki, was in Asien zum Ende des Zweiten Weltkriegs führte. Zum ersten Mal wurde klar, dass der Mensch mit seinen technischen Entwicklungen in der Lage war, alles Leben auf der Erde auszulöschen. Aber nicht nur die militärische Nutzung, sondern auch die friedliche Nutzung der Atomenergie stellte von Anfang an ein Risiko für die Umwelt dar. So explodierte 1957 in einer sowjetischen Plutoniumfabrik ein Tank mit radioaktivem Material, was jahrzehntelang geheim gehalten wurde. Und im selben Jahr kam es im britischen Kernkraftwerk Windscale, dem heutigen Sellafield, zu einem Reaktorbrand, der ebenfalls nicht an die Öffentlichkeit drang. Allerdings war die radioaktive Belastung an vielen Stellen Europas messbar. Eine andere große Umweltkatastrophe ereignete sich Anfang Dezember 1952 in London. Sie ist als der große Smog in die Geschichte eingegangen.
Es ist ungewöhnlich kalt in diesen Dezembertagen. Die Londoner heizen mehr als üblich, vor allem mit Kohle. Normalerweise ist das kein Problem. Doch am 5. Dezember 1952 beginnt eine sogenannte Inversionswetterlage. Die Abluft aus abertausenden Kaminen und Fabrikschloten, gepaart mit den Abgasen tausender Pkw, Busse und Bahnen, entweicht nicht in die Atmosphäre, sondern sammelt sich am Boden. In der Folge wird die Luft in London immer dicker. Geschätzt 1000 Tonnen Rußpartikel, 2000 Tonnen Kohlenstoffdioxid, 140 Tonnen Salzsäure und 14 Tonnen Fluorverbindungen werden jeden Tag in die Luft gepustet. 370 Tonnen Schwefeldioxid werden in 800 Tonnen giftige Schwefelsäure umgewandelt. In manchen Gegenden ist der Smog so stark, dass Passanten ihre Schuhe nicht mehr erkennen können. Die Menschen klagen über Atembeschwerden. Tausende sterben an den Folgen der verpesteten Luft.
Am 9. Dezember 1952 änderte sich die Wetterlage in London und der Smog löste sich wieder auf und enthüllte das fatale Ausmaß der Tragödie. Die britische Regierung erließ später einige Gesetze zur Luftreinhaltung und verbot zum Beispiel die Verbrennung stark rußender Heizmaterialien. In den 1950er und 1960er Jahren nahmen die Warnungen über ökologische Schäden, die wir Menschen verursachten, überall auf der Welt zu. So auch 1962. Damals veröffentlichte die US-amerikanische Biologin Rachel Carson ihr Buch Silent Spring, der stumme Frühling.
Es war einmal eine Stadt im Herzen Amerikas, in der alle Geschöpfe in Harmonie mit ihrer Umwelt zu leben schienen.
Rachel Carsons Buch beginnt mit einem Märchen, das nach und nach zu einer Horrorgeschichte wird. In ihrem Buch trägt sie alle Informationen zusammen, die sie und andere Wissenschaftler über die Folgen von Pestizideinsätzen in den USA seit 1940 gesammelt haben.
Dann tauchte überall in der Gegend eine seltsame, schleichende Seuche auf und unter ihrem Pesthauch begann sich alles zu verwandeln. Rinder und Schafe wurden siech und verendeten. Über allem lag der Schatten des Todes.
It begins with the war-borne development of DDT. This diabolical weapon of modern science saved millions of humans, but killed billions of insects.
In einem US-Fernsehspot der späten 1950er Jahre bezeichnet der Kommentator das Insektengift Dichlordiphenyltrichlorethan, kurz DDT, als diabolische Waffe der modernen Wissenschaft. Damit seien schon Millionen Menschen gerettet, aber Milliarden Insekten getötet worden. DDT, eine Handvoll konzentrierter Tod.
It's a handful of concentrated death.
DDT ist die neue Wunderwaffe der Chemieindustrie. Wirksam gegen fast jede Art von Pflanzenschädlingen und auch scheinbar perfekt im Kampf gegen die tödliche Malaria-Mücke. An die Nebenwirkungen denkt damals niemand. Fische und Vögel sterben in Gegenden, die mit DDT besprüht werden.
Es war ein Frühling ohne Stimmen. Einst hatte in der frühen Morgendämmerung die Luft Widergehall vom Chor der Wander- und Katzendrosseln, der Tauben, Häher, Zaunkönige. Jetzt hörte man keinen Laut mehr. Schweigen lag über Feldern, Sumpf und Wald.
Seit 1945 wird DDT in den USA in der Landwirtschaft eingesetzt. Amerikas Weizen- und Maisfelder, seine Vorstädte, Parks und Gärten verschwinden im Pestizidnebel. Auch zu Hause wird reichlich Gift auf Teppiche und Tapeten versprüht.
Diese Sprays haben die Kraft, einfach jedes Insekt zu töten, ob es nun nützlich ist oder nicht. Und sie lassen die Vögel verstummen. Und all das nur, weil das eigentliche Ziel ein paar Unkräuter und ein paar Insekten sind.
Rachel Carsons Buch führt mit dazu, dass DDT zunächst in den USA, später weltweit in den meisten Ländern verboten wird. In einigen Ländern des globalen Südens wird DDT allerdings noch bis 2020 in der Landwirtschaft verwendet, wie zum Beispiel in Indien für die Malaria-Bekämpfung.
Kein böser Zauber, kein feindlicher Überfall hatte in dieser verwüsteten Welt die Wiedergeburt neuen Lebens im Keim erstickt. Das hatten die Menschen selbst getan.
Die schädlichen Auswirkungen von DDT haben weltweit zu seiner Ächtung geführt. Ähnlich war es mit Fluorchlorkohlenwasserstoffen, kurz FCKW, die früher als Kältemittel in Kühlschränken enthalten waren. Mitte der 1980er Jahre hat man festgestellt, dass diese Stoffe die Ozonschicht unseres Planeten schädigen. Deshalb ging es dann relativ schnell, dass man den Einsatz von FCKW weltweit verboten hat. In Deutschland schon 1995, bei allen neuen Kühlgeräten. Was in der Geschichte der Umweltzerstörungen immer wieder auffällt, erst wenn die Schäden und Folgen für die Menschen nicht mehr zu übersehen waren, suchte man nach technischen Lösungen oder erließ Gesetze. So auch im Ruhrgebiet, das bis weit in die 1960er Jahre hinein eine der Regionen mit der schlechtesten Luft in ganz Deutschland war. Mancherorts war so viel Ruß in der Luft, dass man keine weiße Wäsche draußen trocknen konnte. Zusätzlich waren viele Böden im Umfeld von früheren Kokereien und Zechen mit krebserregenden Stoffen verseucht. Diese sogenannten Altlasten lagern zum Teil noch heute in den Böden. Und nicht immer wurden solche Flächen im Vorfeld untersucht und auf schädliche Belastungen hingeprüft, wenn man auf ihnen Wohnhäuser errichten wollte. Wie zum Beispiel in Dortmund-Dorstfeld Süd. Ein Name, der heute für einen der größten Umweltskandale in der Geschichte der Bundesrepublik steht.
Es soll eine Mustersiedlung werden. 192 schmucke Einfamilienhäuser. Für viele Familien mit kleinen Kindern wird ein Traum wahr. Günstige Kredite und erschwinglicher Baugrund. Im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld Süd rollen 1980 die Bagger an. Einer der Bewohner, Hans-Dieter Kaminski, erinnert sich.
Dann haben wir angefangen zu bauen und während der Bauzeit traten stinkende Mauerreste, Überreste von einer ehemaligen, wie wir später gehört haben, Kokerei und Zeche auf. Und es gab also einen Baustopp, weil die städtische Deponie den Bodenaushub nicht angenommen hat, weil er eben halt verunreinigt war.
Toluol, Benzoapyren oder Dicyclopentadin. Diese chemischen Verbindungen können bald schon die kleinsten aussprechen.
Es war ja auch schön dort. Das Haus war wunderbar, wir hatten es ja noch selbst aufgebaut. Und wenn dieses Gift nicht gewesen wäre, würde ich ja wahrscheinlich heute dann noch wohnen. Und mit Mauerresten, wie dann damals auch im Vertrag bestanden haben, hätte ich auch sicherlich gut leben können. Nur mit Giften, das konnte ich eben halt nicht.
Nach und nach befördern Bohrtrupps immer mehr verseuchten Boden zutage. Die betroffenen Siedler gehen auf die Barrikaden. Denn die Dortmunder Stadtverwaltung weist jede Schuld von sich.
Die frechste Aktion war, als wir im Rathaus zu einer Rathaussitzung waren und wir hatten für jedes Ratsmitglied, also für 83 Ratsmitglieder, kleine Tütchen mit stinkender Erde vorbereitet und mich jemand daran hindern wollte, in den Ratssitzungssaal, nämlich zum Verteilen reinkomme und wollte mir das wegnehmen, da habe ich drunter gehauen und dann flogen die ganzen Tüten durch die Gegend.
1979 hatte der Rat der Stadt Dortmund den Bebauungsplan INW 203 verabschiedet. Angeblich ohne etwas von einer Schadstoffbelastung des Bodens zu wissen. Doch der Bundesgerichtshof sieht das in einem Urteil 1989 anders. Die Stadt Dortmund habe bei der Aufstellung des Bebauungsplans auf einem ehemaligen Kokereigelände ihre Amtspflichten verletzt. Rat und Verwaltung hätten fahrlässig gehandelt. Schon 1986 wird mit der Sanierung der belasteten Flächen begonnen. Wer im besonders stark belasteten Kerngebiet lebt, dem kauft die Stadt die Häuser nun wieder ab.
Gratulation zum Auszug. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich meine, wenn ich jetzt mal von meiner Hochzeit und von der Geburt des Kindes absehe, aber das war wirklich das Schönste. Dieses Haus zu verlassen, die Siedlung zu verlassen, gewonnen zu haben, dabei gesund geblieben zu sein, das war toll. Das war ein Tag des Herrn.
Die Zeche Dorstfeld wurde übrigens schon 1963 stillgelegt. Das Ruhrgebiet war damals die Schmuddelecke der Bundesrepublik, wo zwar die Kohleförderung viel zum Aufblühen der Wirtschaft in den Nachkriegsjahren beitrug, gesund leben konnte man hier aber nicht. Schon 1961 forderte SPD-Kanzlerkandidat Willy Brandt deshalb in einer Wahlkampfrede, der Himmel über der Ruhr müsse endlich wieder blau werden. Interessant ist, dass schon 1969 in Westdeutschland von Umweltschutz die Rede war. Damals bekam der FDP-Politiker Hans-Dietrich Genscher als Bundesinnenminister die Aufgaben für Wasserwirtschaft, Reinhaltung der Luft und Lärmbekämpfung übertragen. Da ihm das zu sperrig war, wurde daraus die Abteilung U. Dieser Buchstabe stand für den in Deutschland bis dahin noch unbekannten Begriff Umweltschutz, abgeleitet aus dem Englischen Environment Protection. Das Interesse an der Umwelt und ihrem Schutz wuchs. 1971 zum Beispiel wurde schon im kanadischen Vancouver die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegründet. Im Juli 1975, unter anderem auf Initiative von Hubert Weinzierl, Bernhard Grzimek und Horst Stern, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und im Januar 1980 gründete sich in Westdeutschland die Partei Die Grünen. Zum ersten Mal gab es jetzt eine politische Partei, die den Umweltschutz zum Programm machte. Viele Gesetze wurden erlassen, wie zum Beispiel zur Gewässer- oder Luftreinhaltung. Es gab Verbote für bestimmte chemische Stoffe. An der fortschreitenden Umweltzerstörung hat das allerdings nur wenig geändert. Vielleicht müssen wir uns an dieser Stelle auch noch einmal vor Augen führen, wie stark der Mensch vor allem in den vergangenen 200 Jahren weltweit in die Umwelt eingegriffen hat. Und wie alt die Erde im Vergleich dazu ist. Die Erde ist nach heutigen Forschungen rund 4,6 Milliarden Jahre alt. Es hat Milliarden Jahre gedauert, bis höhere Lebewesen auf diesem Planeten überhaupt leben konnten. Der Homo sapiens, das heißt der moderne Mensch, entwickelte sich erst vor rund 300.000 Jahren in Afrika und lebte wohl noch bis vor rund 20.000 Jahren als Jäger und Sammler. Dann, am Ende der letzten Kaltzeit, vor rund 11.000 Jahren, entstand im sogenannten fruchtbaren Halbmond, ein Gebiet, das vom heutigen Syrien über den Irak reichte, die erste Landwirtschaft. Die Menschen wurden dauerhaft sesshaft, betrieben Ackerbau und Viehzucht. Doch damals spürten die Menschen die Eingriffe in die Umwelt noch unmittelbar. Hatten sie zu viele Bäume geschlagen, fehlte bald das Brennholz. Pflanzten sie Jahr für Jahr auf ihren Äckern immer nur Weizen, verarmten die Böden und der Ertrag sank. Damals hatten die Menschen aber noch die Möglichkeit, an einen anderen Ort zu ziehen. In unserer Podcast-Folge zur Geschichte der Stadt könnt ihr mehr darüber erfahren, wie Städte in der Antike auch einfach verlassen wurden, wenn zum Beispiel das Wasser dauerhaft verschmutzt war oder sich Krankheiten ausbreiteten. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Negative Folgen von Eingriffen in die Umwelt wurden dann und dort ein Problem, wo man nicht mehr so einfach vor ihnen davonlaufen konnte. Beispielsweise, wenn immer mehr Menschen immer weniger verfügbaren Siedlungsraum zur Verfügung hatten. Im Jahr 0 lebten auf der Erde Schätzungen nach rund 300 Millionen Menschen. Um das Jahr 1500 herum waren es rund 500 Millionen Menschen. Das heißt, in 1500 Jahren hatte sich die Bevölkerungszahl nicht einmal verdoppelt. Aber mit dem Beginn der Industrialisierung stieg sie rasant. Im Jahr 1900 lebten schon 1,65 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Heute, mehr als 120 Jahre später, sind es schon knapp 8,2 Milliarden Menschen. Eines der größten Probleme, das damit verbunden war und bis heute ist, wie kann man diese Masse an Menschen überhaupt noch ernähren? In Chicago fand man 1865 dafür eine Lösung. Die industrielle Fleischproduktion. Dort eröffnete die größte Fleischfabrik der Welt.
Alles erfolgte derart methodisch, dass man gebannt zuschaute. Das war Schlachten am Fließband, Schweinefleischgewinnung mittels angewandter Mathematik.
Schreibt der US-amerikanische Schriftsteller Upton Sinclair in seinem Buch Der Dschungel. Mehr als 1 Million Besucher schauen sich das schaurige Schauspiel der Massenschlachtungen 1893 an, als die Menschen zur Weltausstellung nach Chicago strömen. Was nicht in den Fleischverkauf wandert, wird anderweitig verarbeitet. Aus Schlachtabfällen wird zum Beispiel Dünger gemacht.
Alles, bis auf das Quieken, wird genutzt.
Mit katastrophalen Umweltfolgen. Die Schlachthöfe produzieren übel riechende Abwässer und verpesten die Luft. In der Umgebung Chicagos bauen die Landwirte auf immer größeren Flächen Getreide an, das dann zu Tierfutter für die Masterschweine und Rinder verarbeitet wird. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts werden in Chicago rund 400 Millionen Tiere geschlachtet.
Ja, und unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Frank Ükötter. Außerdem möchte ich gern wissen, ob die Umweltzerstörung unseres Planeten tatsächlich erst mit der Industrialisierung begann oder vielleicht auch schon früher. Frank ist Professor für Umweltgeschichte und kennt sich mit diesen Fragen extrem gut aus. Er forscht und lehrt derzeit an der Ruhr-Universität Bochum und ich freue mich, dass er hier in diesem Podcast zu Gast ist. Hallo Frank, grüß dich.
Ja, grüß dich auch.
Wir haben gerade das Beispiel Chicago gehört. Warum kann man denn daran ganz gut erklären, wie der Mensch mit seiner Umwelt umgegangen ist?
Das Chicago des 19. Jahrhunderts ist so ein richtiger Mikrokosmos, ne? Eine Stadt, die aus dem Nichts entsteht und wo man eigentlich alle Probleme dieser neuen kapitalistischen Industriemoderne nachvollziehen kann. Ne? Der Ressourcenhunger, die Rücksichtslosigkeit, wie Grenzen fallen, geografische Grenzen, Grenzen der Gier, wie Menschen zusammenarbeiten müssen, auch zusammengeschweißt werden durch solche Warenketten und welche Risiken daraus entstehen für Ökologien, für Menschen, für Gesellschaften und wie man reinkatapultiert wird in ein ganz neues Experiment. All das zeigt sich in vielen Orten, aber in wenigen Orten so dramatisch wie in Chicago.
Der Mensch geht nicht gerade schonend mit seiner Umwelt um und mit dem Planeten. Bevölkerungswachstum, Verstädterung, Müll, Abwasser, Luftverschmutzung, gibt einige Dinge, die da zu nennen sind. Sind wir als Menschen nicht eigentlich eine Zumutung für unseren Planeten?
Tja, wenn man aus dem Weltall auf uns schauen würde, würde man uns sofort als einen Makroparasiten identifizieren. Das, was wir machen mit dem Planeten, Ausbeutung, Verschmutzung, das hat schon etwas Rücksichtsloses, Hemmungsloses. Da merkt man einen Homo homini lupus, der sich über unseren Planeten hermacht. Aber natürlich bringt das nichts, so aus dem Weltall zu schauen. Wir sind da ja mittendrin in dieser Geschichte und machen das ja nicht einfach so Lux und Dollerei, sondern weil das Teil unseres modernen kapitalistischen Überlebensmodus ist.
Da gibt es ja auch diesen alten Witz, trifft die Erde den Mond, sagt der Mond, du siehst aber gar nicht gut aus, was hast du denn? Dann sagt die Erde, ich hab Mensch. Dann sagt der Mond, keine Angst, es geht wieder vorbei.
Das ist natürlich immer die Herausforderung, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, zum Zyniker zu werden. Ich kämpfe seit vielen Jahren dagegen an, denn mein Ziel ist ja nicht die moralische Anklage, die kriegt man im kleinen Finger, wenn man sich ein bisschen auskennt, sondern die Frage, wie hängt das eigentlich alles zusammen und was ist das eigentlich für eine Welt, in der wir leben, wie können wir die verstehen, und wenn wir die besser verstehen in ihrem Wechselwirkung und Interaktion in ihrer Richtung, können wir daraus Lernen und Impuls entwickeln, besser mit diesem Planeten umzugehen.
Das hast du auch in Form eines Buchs gemacht, ein Buch zur Umweltgeschichte. Man kann ja viel aus der Vergangenheit lernen. Jetzt heißt dieses Buch Im Strudel. Warum hast du dich dafür entschieden?
Ja, zwei Gründe. Zum einen, Im Strudel, diese Vorstellung eines tatsächlich planetar großen Strudels, gibt so einen Eindruck davon, in welchem Umfang wir Stoffe in Bewegung gesetzt haben, in der Moderne. Und dass das eine Dimension ist und ein Trägheitsmoment ist, das eigentlich alles sprengt, was wir an historischen Erfahrungen haben. Also diese Milliarden Tonnen an Eisen, Erdöl, Weizen, die über unseren Planeten zirkulieren, das hat eine Art von Eigendynamik, die uns tatsächlich mitreißt wie in einem gigantischen Strudel. So noch was anderes. Ein Strudel ist ja etwas komplexes Phänomen, jedenfalls wenn es nicht so klein ist wie in der Badewanne. Da gibt es Gegenströmungen, da gibt es Hindernisse. Und das ist eigentlich das, was mich zu dieser Metapher gebracht hat, dass wir da nicht nur einen Strom sehen, sondern ganz verschiedene Dinge sich miteinander verbinden auf eine komplexe und nicht leicht vorhersagbare Art und Weise. Natürlich als ein dritter Vorzug, die Angst, unter Wasser zu kommen, ist natürlich eine menschliche Urangst. Und diese Angst kann man bestens nachspüren, wenn man sich mit Umweltthemen in der Geschichte beschäftigt.
Eine große Bedrohung für die Erde ist natürlich der anthropogene Klimawandel, das Thema schlechthin. Aber es ist nicht das Einzige, woran unser Planet demnächst, ja, wenn man so will, kollabieren könnte. Was sind denn deiner Meinung nach Gebiete, die wir nicht aus dem Blick verlieren sollten und die vielleicht so ein bisschen hinten runterfallen?
Ich glaube, wir sind gerade in westlichen urbanen Gesellschaften sehr wenig sensibilisiert dazu, wie fragil unsere Nahrungsmittelversorgung ist. Wenn wir in den Supermarkt reingehen, sieht das ja alles ganz wunderbar aus, billige Nahrungsmittel in jeder gewünschten Zahl, aber dass dahinter ein ziemlich großes, ziemlich komplexes und vor allem fragiles System steckt, das ist den wenigsten Menschen bewusst. Und dieses System hängt an ganz vielen großen und kleinen Faktoren, von der Bodenfruchtbarkeit bis hin zur globalen Verbreitung von schädlichen Insekten und Pflanzenkrankheiten. Also wie fragil, wie krisenlastig unsere Nahrungsmittelversorgung ist, das weiß jeder, der landwirtschaftliche Produkte produziert, das weiß aber nicht der normale Konsument. Und diesen Bereich der Gefährdung unserer Nahrungsgrundlage könnte sich im 21. Jahrhundert als ganz große, ja wenn nicht entscheidende Herausforderung herauskristallisieren.
Jetzt erinnere ich mich gut an eine Vorlesung damals im Studium zur Umweltgeschichte, in der wir gelernt haben, dass der Mensch schon vor vielen hundert Jahren angefangen hat, in die Umwelt einzugreifen, auf schädliche Art und Weise, indem reihenweise Bäume abgeholzt worden sind für Häuser, für Schiffe und viele andere Dinge. Und das ist mir noch wirklich im Gedächtnis geblieben, weil das für mich so der erste große Eingriff in die Umwelt war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mir das richtig gemerkt habe. Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, wann hat denn der Mensch angefangen, seine Lebensgrundlagen und die Umwelt mehr oder weniger systematisch im großen Stil zu zerstören? Waren es damals die Bäume, die gefällt worden sind, oder gibt es da noch andere Dinge?
Tja, da sind wir wieder, wo der deutsche Historiker so oft ist, Stunde Null Mythen zu zerstören. Nein, Eingriff in natürliche Umwelt beginnt nicht an irgendeiner Schwelle, sondern sie gehört zur menschlichen Conditio dazu. Das Entscheidende ist nur, dass wir in der Industriemoderne in einem Maßstab und natürlich auch in einer Anzahl eingreifen in natürliche Stoffkreisläufe, die völlig präzedenzlos ist. Also die Intensität, auch die Vielzahl der Interventionen, die vielfältigen technischen Möglichkeiten einzuwirken auf unsere Umwelt. Also wenn man sich das anschaut, dann merkt man, dass wir seit 150, 200 Jahren tatsächlich in einer neuen Welt leben. Heißt nicht, dass wir davor irgendwie in Harmonie mit der Umwelt gelebt haben, aber es war eben doch ein deutlich begrenzterer Fußabdruck und es war vor allem ein lokal begrenzter Fußabdruck, wo man sehr schnell merkte, wenn man über die Stränge schlug. Dieses Gefühl, dass man direkt Konsequenzen des eigenen ökologischen Verhaltensstils merkt, das geht in der globalen Moderne verloren.
Eine Sache, an die wahrscheinlich viele gar nicht denken, wenn es um Umweltzerstörung geht, ist der Bergbau. Eine Sache, die natürlich auch ganz eng zusammenhängt mit der Industrialisierung. Warum gehört denn der Bergbau mit zu den schlimmsten Umweltzerstörern?
Bergbau ist von seiner Natur her nicht nachhaltig. Man nimmt aus dem Boden etwas raus, das danach unwiederbringlich verschwunden ist. Es gibt die Zerstörung am Ort selber, die, ja, wir sind da in Deutschland nicht so richtig für sensibilisiert, weil wir seit einigen Jahren doch sehr viel Geld investieren in das, was hier Rekultivierung heißt. Der Normalfall ist das nicht. Der Normalfall ist, dass dann, wenn Erzlager nicht mehr profitabel genutzt werden können, dass einfach sehr viel kollabiert und Menschen woanders hingehen und Bergbaufolgelandschaften ja so aussehen, wie sie halt aussahen, als der letzte Bagger fuhr. Das ist die Zerstörung vor Ort. Auch die toxischen Stoffe, die damit an die Oberfläche kommen. Sehr viele ehemalige Bergbaulandschaften, in denen das Wasser steht, das ist Wasser, das hochgradig giftig ist. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist die globale Zirkulation dieser Stoffe, die dann ganz woanders genutzt werden, oft auch verarbeitet werden zu wiederum gefährlichen Stoffen. Also dieses Extraktive, dieses Unwiederholbare, das trifft einen ganz besonders, wenn man um Bodenrohstoffe sich kümmert.
Vor der Industrialisierung hat der Mensch ja in der Regel Ressourcen verbraucht in einem eher überschaubaren Ausmaß. Die Erde konnte sich dann immer wieder regenerieren. Aber wann ist denn dieses Gleichgewicht gekippt? Wann hat das begonnen?
Vorsicht mit dem Wort Gleichgewicht. Das geht so weit auf Harmonie und geschlossene Zirkel. Zerstörung gab es immer. Aber wenn Sie beispielsweise einen Wald genutzt haben, dann merkten Sie schon, wenn Sie über die Regenerationsfähigkeit sich hinaus bewegten. Und vor allem war es mit den Transportmöglichkeiten der Vormoderne oft ziemlich schwierig, einen anderen Wald zu nutzen. Holz ist nur ein Beispiel für einen Rohstoff, der ziemlich schwer, jedenfalls wenn man keinen Wasserweg hat, ziemlich schwer zu transportieren ist. Man war lokal beschränkt, man hatte im Überblick. Man kannte auch die Leute, jedenfalls im Groben, die für Zerstörung verantwortlich waren. Und damit war es möglich, im lokalen Rahmen Feedback-Mechanismen zu finden. Das geht im globalen Kapitalismus nicht mehr so einfach. Der globale Kapitalismus ist ziemlich gut da drin, Folgen zu externalisieren. In jeder Hinsicht, zeitlich, räumlich, expertokratisch, sozial. Es ist sehr oft so, dass die Folgen jemand anders zu spüren bekommt, im Zweifelsfall zukünftige Generationen. Und dieses Ausgreifen in Distanzen hat sehr viel damit zu tun, dass wir eben global wirtschaften, dass wir in den Stoffen nicht mehr sehen, wo sie eigentlich herkommen und was angerichtet wurde an den jeweiligen Orten, an denen sie produziert wurden. Und das ist etwas, was wir ja seit dem globalen Ausgreifen von Europa verstärkt sehen und seit der Globalisierung Europas im 19. Jahrhundert eben tatsächlich als ein weltweites Phänomen sehen.
Das ist auch wirklich ein interessanter Punkt. Wir Menschen scheinen Weltmeister darin zu sein, uns Dinge auszudenken, die der Umwelt schaden. Wird und wurde das oft gar nicht mitgedacht, welche Folgen es für die Umwelt haben könnte, was man da gerade erdacht hat?
Als Historiker weiß man, wie viel man schon wie früh gewusst hat. Also das Wissen ist sehr oft das geringste aller Probleme. Die große Herausforderung ist, was folgert daraus? Und wie findet man Verbündete, um Stoffe zu verbieten, Verfahren zu modifizieren? Wie verhindert man, dass ein Verbot nur dazu führt, dass woanders auf dem Planeten, wo weniger kontrolliert wird, eingegriffen wird? Also dieser lange Weg von der Wahrnehmung, von der Problemidentifikation hin zum effektiven Handeln, das ist eigentlich das große Handicap, mit dem man das zu tun hat.
Also das heißt, man hat es oft schon besser gewusst, auch schon zum Start der neuen Technologie. Man wollte sie aber einfach ausprobieren.
Es gab da lange ein großes Selbstbewusstsein, ein Fortschrittsglauben, auch so einen männlichen Machbarkeitswahn, auch so eine, manchmal so eine männliche Robustheit, ne, so ein bisschen Gift, das haut ja einen ordentlichen Mann nicht um. Da haben wir uns eine Menge Mechanismen zugelegt, über die man heute eher lächelt, die aber ihre Wirkung gemacht haben historisch. Und natürlich spielt die Gesetzmäßigkeiten des globalen Kapitalismus da eine Rolle. Wenn man sich schnell bereichern kann, wenn man schnell den Profit macht, den man haben möchte und sich nicht um morgen kümmert, dann kommt man im globalen Kapitalismus ziemlich oft ziemlich profitabel durch.
Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir zum Schluss noch was Positives zu vermelden hätten, aber das würde, glaube ich, so ein bisschen Augenwischerei bedeuten, denn um unsere Umwelt steht es eben einfach nicht so gut. Wenn wir so weitermachen wie bisher, was passiert dann mit dem Planeten?
Ja, da kommen wir in ein ganz wichtiges Thema, nämlich all das, was wir besprochen haben, das ist nicht nur eine Herausforderung für unseren Egoismus, sondern auch so eine Herausforderung für unsere Gedankenwelt, unsere Vorstellung von Zukünften. Es gibt die Horrorszenarien, diese Angst vor dem großen Knall. Das, was viel wahrscheinlicher ist, ist ja das, was die Amerikaner Death by a Thousand Cuts nennen. Also viele kleine Krisen, die sich aufaddieren, die zusammenwirken in einer ganz chaotischen, ungeahnten Weise, die man auch vielleicht gar nicht als Umweltproblem sieht, weil sie was anderes zu sein scheinen. Also da merkt man, wie unsere ökologische Krise auch eine Herausforderung ist für unsere Vorstellung von Geschichte und von Zukünften. Wir taumeln da in eine ziemlich heikle neue Welt rein und haben noch nicht mal Erzählungen und Vorstellungen davon, wie wir Verantwortung zuweisen. Da merken wir, wie wir von dem, was wir seit 150, 200 Jahren tun, irgendwie auch intellektuell überfordert sind.
Dann hoffen wir, dass unsere Nachfahren das nicht mehr sind und dass sie kluge und hilfreiche Lösungen finden werden. Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Bestandsaufnahmen.
Gerne, Mirko.
Ja, Frank hat ja gerade schon davon gesprochen, dass der Bergbau zu einem der größten Umweltzerstörern zählt, weil vieles nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und das ist schon seit der Antike so. Im Nordwesten Spaniens gibt es zum Beispiel eine Region, wo man heute noch sehr gut sehen kann, was Bergbau anrichtet. Und zwar in Las Medulas, in der Provinz Kastilien-León, heute UNESCO-Weltkulturerbe. Hier versetzten die Römer damals sprichwörtlich ganze Berge, um an das Gold in den Gesteinsschichten zu kommen. Ruina Montium nannte man diese Abbautechnik. Die Römer hatten die Goldminen im Jahr 25 vor Christus im Gebiet der Kantabra erobern können. Plinius der Ältere schreibt in seiner Naturalis Historia:
Die Berge werden mit Gängen und Stollen im Licht von Lampen ausgehöhlt. Monatelang sehen die Bergleute keine Sonne. Plötzlich stürzen die Spalten ein und verschütten die Arbeiter, sodass es weniger gewagt erscheint, Perlen und Purpurschnecken aus der Tiefe des Meeres zu holen. Wie gefährlich haben wir die Erde gemacht.
Plinius der Ältere war zeitweise Finanzprokurator in der römischen Provinz Hispania Tarraconensis, in der die Mine früher lag. Als die Mine ausgebeutet war, zogen die Römer ab und hinterließen eine zerstörte Landschaft. Das Bewusstsein, Natur oder Umwelt zerstört zu haben, in unserem heutigen Verständnis, hatten die Menschen damals nicht. Der Begriff Umwelt wurde im modernen Sinn erst von 1909 an verwendet. Und zwar von Johann Jakob von Uexküll in seinem Buch Umwelt und Innenwelt der Tiere. Demnach ist Umwelt
die Umgebung eines Lebewesens, die auf dieses einwirkt und seine Lebensumstände beeinflusst.
Das galt für die Menschen in der Antike auch. Aber die Vorstellung, wie Mensch und Umwelt als System zusammenwirken, ist etwas Modernes. Der Schutz der natürlichen Ressourcen, also der Umwelt, war nichts, woran die Menschen dachten. Wirtschaftliche Gründe standen im Vordergrund. Zum Beispiel, wenn es um ausreichend Nachschub an Holz für den Schiffsbau ging.
Es geht schlicht darum, Ressourcen so zu bewirtschaften, dass ich sie langfristig benutzen kann. Da spielt Umwelt und Umweltschutz überhaupt keine Rolle. Das ist ein ökonomisches oder auch militärisches Kalkül. Das kommt aus einer politischen Agenda heraus,
sagt Thomas Meyer, Professor für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Heidelberg.
Oder ich habe eine Vorstellung von gesellschaftlichen Zusammenleben, wie bei den Römern, und da brauche ich Thermenanlagen dafür. Diese Thermen erfordern riesige Holzmengen, um sie zu befeuern jeden Tag. Da geht es auch nicht um gezielten Umwelteingriff oder Umweltplünderung, da geht es um eine bestimmte Lebensweise in einer Welt und ich versuche, diese Lebensweise in dieser Welt irgendwie zusammenzubringen. Was man natürlich wahrnimmt, ist, dass bestimmte Dinge ungesund sind. Also, dass Menschen, die im Bergbau gearbeitet haben oder in der Verhüttungsindustrie gearbeitet haben, nicht besonders alt geworden sind oder schneller gealtert sind als andere Menschen, das hat man sehr wohl wahrgenommen. Die Ursachenerklärung dafür war sicherlich nicht Feinstaub, weil man von dem nichts wusste. Dass die Dämpfe, die bei der Verhüttung entstehen, nicht besonders gesund waren, auf die Idee ist man sicherlich auch schon gekommen. Andere, vielleicht etwas flachere Beispiele. Es gibt in Rom viele Klagen über den nächtlichen Lärm, dass man nicht mehr schlafen kann und dass das die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinträchtigt. Das liegt daran, sie haben Wägen, die haben eisenbeschlagene Räder, es gibt ja keine Gummireifen und sie haben Steinpflaster. Das macht natürlich ein Höllenspektakel. Da haben sie auch etwas, was wir heute als Lärmemission bezeichnen würden. Das finden wir heute ganz genauso. Und dass man dann versucht, durch Regulierung irgendwie einen Interessenausgleich dafür zu finden. Also solche Probleme werden wahrgenommen. Und die Lösungen sind auch häufig relativ ähnlich wie heute. Man versucht die einfachste Lösung, nämlich das Problem zu externalisieren. Dann geht man halt woanders hin und holzt da ab, solange Holz da ist. Und langfristig soll sich halt die nächste Generation drum kümmern, aber bitte nicht ich, weil ich zum Beispiel wieder gewählt werden möchte als Magistrat.
Die Römer haben sich also auch schon über zu viel Lärm und schlechte Luft in ihren Städten beschwert. Auch in den folgenden Jahrhunderten gab es unzählige Probleme mit verschmutzter Luft, vermüllten Straßen oder dreckigen Flüssen. Die Menschen haben dann auf lokaler Ebene versucht, Abhilfe zu schaffen. In Städten etwa gab es seit dem 15. und 16. Jahrhundert mehr und mehr Vorschriften und Maßnahmen, um etwas gegen die Verschmutzung zu tun. Aber nicht um die Umwelt zu schützen, sondern um für den Menschen schädliche Krankheiten und Seuchen zu verhindern. Denn Umweltschutz ist eine Erfindung der Moderne. In der deutschen Verfassung, dem Grundgesetz, ist der Schutz der Umwelt erst seit 1994 festgeschrieben. Das erste Umweltministerium auf deutschem Boden ist allerdings älter. Es wurde 1972 gegründet, in der DDR.
Das Absterben von Nadelhölzern ist vielfach auf chemische Einwirkungen von Rauch und Abgasen zurückzuführen. Eine Fülle von Alarmzeichen dieser Art zwingt uns, die Ursachen und Zusammenhänge der Störungen im Naturhaushalt zu erforschen.
Das stand schon 1955 in einem DDR-Forschungsbericht. Es ging um den Raum Bitterfeld-Wolfen, damals ein wichtiger Industriestandort in der DDR. Luftreinhaltungsgesetze sollten erlassen und Grenzwerte eingehalten werden. 1970 wurde dann das Landeskulturgesetz erlassen. Damit war die DDR nach Schweden das zweite Land in Europa, das ein umfassendes staatliches Umweltschutzgesetz verabschiedete. Auch die Industriebetriebe sollten in die Pflicht genommen werden. Zumindest in der Theorie. In der Praxis hatte die DDR nämlich weder den politischen Willen noch die finanziellen Ressourcen, ihre Probleme anzugehen. Besonders schlimm war die Situation im sogenannten mitteldeutschen Chemiedreieck rund um Halle, Merseburg und Bitterfeld. Wie sehr die in die Jahre gekommenen Industrieanlagen die Umwelt belasteten, dieses Wissen hielt die SED seit 1972 unter Verschluss. Die Auswirkungen spürten die Menschen trotzdem. Ende der 1980er Jahre waren es vor allem Mitglieder der oppositionellen Umweltbewegung, die immer lauter gegen die Umweltverschmutzung in der DDR protestierten. Einer davon war Ulrich Neumann.
Und so haben wir uns entschlossen, angesichts auch der in der DDR üblichen Geheimhaltung, wenn es um Umweltdaten ging, einen Film zu machen und waren uns damals auch schon sicher, dass die Macht der Bilder eine Menge auslösen wird, wenn man über diese katastrophalen Zustände berichtet.
Ulrich Neumann gehörte zu einer Gruppe, zu der auch DDR-Bürger im Exil zählten, westdeutsche Journalisten und Mitglieder des grün-ökologischen Netzwerks Arche aus Ost-Berlin. Gemeinsam produzierten sie in einer geheimen Aktion 1988 den Film Bitteres aus Bitterfeld.
Ausgekohlte Tagebaue werden seit Anfang dieses Jahrhunderts als Müllkippen benutzt.
Und wir sind damals von einem Ortsansässigen, der sich lange für die Umweltprobleme in Bitterfeld interessiert hatte, zu den Deponien, zu den Giftseen, zum Chemiekombinat Bitterfeld geführt worden. Und schon der bloße Anblick auch der abgebaggerten, ausgebaggerten Tagebauten legt da also einfach nahe, hier handelt es sich um eine Umweltkatastrophe.
Es ist gar nicht mehr nachzuvollziehen, was wo vergraben wurde. Erdreich, Kalk, Asche mit Wasser versetzt wurden schichtweise auf die chemischen Abfälle aufgetragen. So lagen irgendwo in den Tiefen die Altlasten des Zweiten Weltkrieges, die Versuchsproben der Kampfstoffe und andere Fehlproduktionen der Wissenschaft.
Na, es war strategisch gut geplant. Man muss wissen, dass diese Deponien, Giftseen, Chemiekombinat, weil es eben ein Herzstück der DDR-Industrie waren, natürlich auch schwer bewacht waren und das Zutritt eigentlich überhaupt nicht gestattet war und man sich unangenehmen Repressionen aussetzte, wenn man dabei erwischt worden wäre.
Bei den Beschäftigten des Chemiekombinats treten die Phenylchloridkrankheit, die Fluorose- und Graphitkrankheiten gehäuft auf. Sie äußern sich unter anderem in der Rückbildung der Knochen in den Fingerkuppen oder in Auswüchsen von der Größe einer Tomate an den Handgelenken. Reste laufen aus den Kanistern aus und bilden schillernde Pfützen. Die Aufschüttungen am Rande der Deponie sind nass von flüssigen Chemikalien. Es ist eine Frage der Zeit, wann diese giftige Soße bis zum Grundwasser vorgedrungen ist.
Nachdem wir aber vorher schon mal die Drehorte alle genau besichtigt haben, genau einen Schlachtplan hatten, was wollen wir was, wo, wie, wann machen. Und die Rechnung ist auch aufgegangen. Das Team konnte ungestört drehen.
Ebenso wie die Industrie schütten die Anwohner ihren Müll in die zahlreichen Tagebaulöcher. Nur durch eine Straße getrennt, grenzen auf der einen Seite Gärten und Einfamilienhäuser an den Silbersee.
Ich war bei den Vorbereitungen, ich war der Ideengeber, aber ich war nicht bei den Dreharbeiten dabei. Das hatte politische Gründe, weil ich sozusagen die letzten Monate, die ich in der DDR noch war, keinen Schritt ohne zwei, drei Begleiter der Staatssicherheit machen konnte.
Die Filmaufnahmen wurden dann in die Bundesrepublik geschmuggelt.
Ein paar Tage später bin ich ausgereist und habe das Filmmaterial in West-Berlin beim Kontaktmann abgeholt, der nicht wusste, was er transportiert. Und so war das Material im Westen und Kameramann und eine Journalistin vom damaligen SFB. Wir waren sozusagen das Trio, das Kernteam, haben uns dann in Berlin-Kreuzberg an den Schnittplatz gesetzt und in 30 Minuten Bitteres aus Bitterfeld produziert. Und es war vorher genau mit dem Netzwerk Arche abgesprochen, dass der Film, bevor er in die westlichen Medien gelangt, damit es auch deutlich wird, dass es ein ureigenes Werk der DDR-Umweltaktivisten ist und nicht irgendwie ein Propagandamachwerk westlicher Geheimdienste.
Wer inzwischen nicht aus Bitterfeld geflüchtet ist, hat sich gewöhnt an die gefährliche Gegenwart der Chemie. Die oben machen sowieso, was sie wollen, ist die tägliche Erfahrung.
Der Film wurde zuerst Umweltgruppen in der DDR gezeigt und ging dann im Westen durch die Medien. So landete er über das Westfernsehen auch in den Wohnzimmern der Bitterfelder. Viele verstanden erst jetzt, was vor ihrer Haustür vor sich ging. Es regte sich Protest. Bei der friedlichen Revolution 1989, die zum Ende der DDR führte, spielte die Umweltbewegung dann eine zentrale Rolle. Und nach 1990 stand Umweltschutz in den Gebieten der ehemaligen DDR ganz oben auf der Agenda. Illegale Müllkippen, übrigens auch mit Müll aus Westdeutschland, wurden stillgelegt. Alte Industrieanlagen zurückgebaut. Die Luftqualität verbesserte sich. Und in einem der damals schmutzigsten Flüsse Europas, der Elbe, tummelten sich bald wieder Fische. Bitterfeld ist heute ein Naherholungsgebiet. In der Bundesrepublik bekam die Umweltbewegung gerade auch durch den Einzug der Grünen in den Bundestag Aufwind. 1986 wurde das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eingerichtet. Auch als Reaktion auf den Reaktorunfall in Tschernobyl im April 1986. Bis heute gibt es rund um den Reaktor eine 30 Kilometer große Sperrzone. Wann dort wieder Menschen leben können, ist schwer zu sagen. Aber es gibt mittlerweile Computermodelle, die ausrechnen könnten, wie sich zum Beispiel die Strahlenbelastung an bestimmten Orten verändert und die Prognosen für die Zukunft anstellen können. Und das nicht nur bei Reaktorunfällen, sondern in nahezu allen Lebensbereichen.
Es ist eine Vision, eine Hoffnung, eben das immer perfekte technische System zu schaffen. Und in der Fachsprache sagt man Technological Fix. Es ist eine technische Lösung für ein sozial gemachtes Problem,
sagt Martin Schmidt. Er ist Digitalhistoriker an der Universität Paderborn.
Und mein Argument hier ist, dass dieses Zeitalter des menschgemachten Einflusses auf die Erde überhaupt erst durch Computerberechnung möglich ist, weil der Computer es ermöglicht, Umweltprobleme, Umweltzerstörung, den Einfluss des Menschen auf dem Planeten abzuschätzen. Also wenn man hier auch wieder nach der Effizienz fragt, dann haben wir beispielsweise auch den Einsatz von Rechentechnik, Computerberechnung in der Kraftwerksteuerung, also um Energiekraftwerke effizienter zu machen. Im Geoengineering, also zu berechnen, wie können wir die Umwelt gestalten, sodass sie effizienter in Anführungszeichen wird.
Auch der erste Bericht der Denkfabrik Club of Rome zur Lage der Menschheit aus dem Jahr 1972 beruhte auf einer solchen Computersimulation. Die Wissenschaftler haben sich angeschaut, wie viele Rohstoffreserven gibt es? Wie wird die Bevölkerung wachsen? Wie wird sich die Industrie entwickeln? Und Welchen Einfluss hat das auf unsere Umweltsituation? Im Bericht Grenzen des Wachstums heißt es:
Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht.
Aber kann uns eine bessere Technologie wirklich davor schützen? Martin Schmidt ist skeptisch und spricht vom sogenannten Rebound-Effekt.
Das ganz klassische Beispiel aus dem Rebound-Effekt ist, wenn man Straßen zusätzlich baut, werden diese in einem höheren Maße, als sie eigentlich den Verkehr effizienter machen, genutzt, weil plötzlich alle Personen in dieser Region mehr das Auto nehmen, weil sie dadurch eben schneller zum Ziel kommen und dadurch sind die Straßen, die breiter gebaut worden sind, nicht effizienter geworden, sondern verstopfen sogar mehr als vorher.
Ähnlich ist es mit Computern. Haben die großen Rechensysteme des letzten Jahrhunderts noch enorm viel Energie verbraucht, haben wir heute energiesparende Handys, Laptops oder Tablets zu Hause. Das heißt aber nicht, dass wir weniger Energie verbrauchen.
Ein neuer Trend, eine Technologie, eine technische Weiterentwicklung führt dazu, dass alle sich darauf stürzen, viel mehr kaufen, anschaffen. Und obwohl die Smartphones sich durch einen so krassen, energieeffizienten Verbrauch auszeichnen, ist die Masse an Geräten, die angeschafft wird, plus die Ressourcen, die dadurch verbraucht werden, wieder gigantisch größer und frisst jede Effizienzsteigerung auf.
Vermutlich geht es deshalb nur mit Gesetzen und politischer Regulierung etwas dagegen zu tun. Bei einem anderen großen Problem unserer Jetztzeit könnte es ähnlich sein: Plastikmüll. Wir hatten ganz am Anfang der Folge schon über die unvorstellbaren Mengen gesprochen, die wir täglich produzieren. Was für Folgen hat das? Und was können wir dagegen unternehmen? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Christian Laforge. Er ist Professor für Tierökologie an der Universität Bayreuth und forscht zum Einfluss von Plastik auf die Umwelt. Christian, hallo. Schön, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst.
Ja, hallo auch von meiner Seite aus Bayreuth.
Plastik, das ist so eine Sache, man sollte es irgendwie vermeiden, aber es funktioniert nicht. Selbst wenn man im Supermarkt nur Obst oder Gemüse kaufen möchte, da ist sehr oft Plastik mit dran. Und dann natürlich auch bei Flaschen, allem möglichen anderen. Wir ersticken in Plastik. Warum ist das denn so?
Also zuallererst mal muss man natürlich nicht immer nur Plastik vermeiden, denn Plastik ist im Prinzip eigentlich ein gutes Material und wir könnten unser Interviewer gar nicht jetzt führen, wenn es keine Kunststoffmaterialien geben würde. Deswegen, wenn man von der Problematik Kunststoffmüll in der Umwelt oder Mikroplastik in der Umwelt spricht, denkt man in erster Linie natürlich erstmal an Verpackungen und an Verpackungsmüll. Aber die Thematik ist um einiges komplexer. Das ist natürlich nur ein Teil des Kunststoffmülls, den man in der Umwelt findet. Man findet ja eben auch Reifenabrieb oder alles andere, was wir an Abrieb haben. Sprich, wenn man eine Wasserflasche auf und zu macht, selbst wenn die aus Glas ist, das hätte ich beinahe gesagt, so wie diese hier, aber das sieht ja keiner, selbst wenn die aus Glas ist und man den Kunststoffdeckel auf und zu macht, dann hat man natürlich Plastikabrieb. Bei jedem Kunststoffbrettchen, auf dem wir schneiden, haben wir Plastikabrieb. Und Kunststoffe an sich sind ja erstmal nicht das große Problem, sondern unser Umgang mit diesen Kunststoffen ist eigentlich das, was das Problem ausmacht. Das ist keine so einfache Thematik, dass man sagen kann, Plastik weg und alles ist gut, sondern für bestimmte Bereiche benötigen wir Plastik oder Kunststoffe in unserem Alltag. Deswegen muss man immer betrachten, wo liegt das Problem und wo können wir auf Kunststoff verzichten und wo eben auch nicht.
Stimmt es denn, dass wir alle jede Woche Mikroplastik in der Größe einer Kreditkarte zu uns nehmen? Natürlich nicht mit Absicht, sondern ja, zwangsläufig.
Also da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Das sind natürlich nur Hochrechnungen. Und Mikroplastik findet sich mittlerweile überall auf unserer Erde. Das heißt, von den Tropen bis zu den Polen, von unserer Atmosphäre bis zur Tiefsee. Und wenn ich das dazu sagen darf, es wird immer so dargestellt, dass es hauptsächlich Probleme für die Weltmeere darstellt. Das beginnt nicht nur vor unserer Haustüre, sondern beginnt in unserem Haus. Das heißt, ich atme jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Mikroplastik ein, als du einatmest, weil ich gerade mehr spreche. Aber Mikroplastik findet sich wirklich überall. gerade in unseren Nahrungsmitteln, wenn ich auf die Kreditkarte zurückkommen darf, die wir angeblich essen. Das meiste, was man an Mikroplastik in den Nahrungsmitteln findet, kommt über Produktionsprozesse in diese Nahrungsmittel rein. Das heißt, alle Förderbänder sind beispielsweise aus Kunststoffe oder sehr viel Equipment, um Lebensmittel zu verpacken, sodass auch dort Abrieb entsteht und somit in die Lebensmittel gelangen kann. Also wir werden alle in unserem modernen Alltag Mikroplastikpartikel zu uns nehmen. Wie groß die Menge ist, ist tatsächlich fraglich, weil es in der Mikroplastikanalytik auch noch sehr viele Fragen gibt. Das heißt, sehr viele Studien sind auch mit Bedacht zu sehen, weil die Methoden, um dieses Mikroplastik zu analysieren, noch nicht wirklich validiert waren oder nicht so valide waren, dass man tatsächlich sagen kann, wie viel Mikroplastik findet man tatsächlich in den entsprechenden Lebensmitteln oder den entsprechenden Umweltkompartimenten.
Klingt nicht so toll und nicht so gesund. Weiß man denn, welche gesundheitlichen Auswirkungen das für uns hat?
Also da ist die Forschung gerade erst am Anfang, gerade was die Forschung am Menschen betrifft. Aber wenn man zu Mikroplastik forscht, was wir eben auch machen, ist natürlich nicht nur der direkte Effekt ausschlaggebend, sondern Mikroplastik kann auch sehr viele indirekte Effekte gerade in der Umwelt haben. Beispielsweise kann Mikroplastik im Boden Bodeneigenschaften verändern, wie die Wasserspeicherkapazität des Bodens, sodass dann eben auch das Pflanzenwachstum beeinträchtigt sein kann, was dann wiederum indirekte Auswirkungen auch auf uns Menschen haben kann. Und Plastikmüll und Mikroplastik kann beispielsweise eben auch Krankheitserreger von einem System ins andere transportieren. Das sind die Bereiche, die man eigentlich weniger bedenkt, wenn es um die Auswirkungen von Plastikmüll und Mikroplastik in der Umwelt oder eben auch auf uns Menschen geht, weil uns natürlich am meisten berührt, was passiert eigentlich, wenn ich das verschluck. Aber im Prinzip, wir verschlucken ja ab und zu mal einen Kirschkern, zumindest als Kind. Am Anfang ist es erstmal ein Partikel, den wir verschlucken und der über den Verdauungstrakt dann im Regelfall auch wieder nach außen kommt. Das heißt, das meiste, was wir verschlucken, geht auch wieder nach draußen, sodass man natürlich auch im menschlichen Stuhl mittlerweile Mikroplastik nachgewiesen hat. Trotzdem gibt es ein paar Bedenken, die mit dem Vorkommen von Mikroplastik in unseren Atemwegen, aber auch im Verdauungstrakt momentan diskutiert werden. Zum einen kann Mikroplastik im Verdauungstrakt dazu führen, dass dieses Mikroplastik die chemischen Bestandteile abgeben kann. Das können Restmonomere sein, die toxisch wirken können, aber das können auch andere Chemikalien sein, die bei der Prozessierung von den Kunststoffen verwendet worden sind. Das heißt, diese Chemikalien können schädigende Effekte hervorrufen. Und wenn ich das nochmal, ich weiß, ich rede gerade sehr viel, aber wenn ich das nochmal ganz kurz ausführen darf, man redet immer von den Effekten von Mikroplastik. Eigentlich dürfte man das gar nicht machen, denn Mikroplastik ist kein einheitlicher Stoff, sondern Mikroplastik besteht aus ganz unterschiedlichen Kunststoffsorten, die ganz unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen. Das Ganze ist extrem komplex und deswegen kann man gar nicht sagen, dass Mikroplastik an sich einen Effekt hat, sondern möglicherweise haben nur ganz bestimmte Plastikpartikel mit bestimmten Eigenschaften einen Effekt und andere Partikel gehen durch wie unsere Tomatenkerne. Und von dem her bedarf es da noch ganz viel an Forschung, um wirklich zu untersuchen, welche Eigenschaften von diesen Kunststoffpartikeln sind tatsächlich verantwortlich für die Effekte, die man bei Organismen und möglicherweise dann eben auch beim Menschen sieht.
Da liegt es natürlich auf der Hand zu sagen, okay, bevor wir ständig neuen Kunststoff produzieren, nehmen wir doch den wir haben und wenn wir dann den Gegenstand nicht mehr brauchen, dann wird er recycelt und zu was Neuem verarbeitet. Das passiert ja zum Beispiel bei Flaschen immer wieder, aber ist das denn wirklich so, dass man sagt, das lohnt sich, das passiert im großen Maßstab oder ist das eher ein Tropfen auf den heißen Stein, das was wir aktuell mit Kunststoffrecycling machen?
Da muss man natürlich berücksichtigen, was passiert in Deutschland, was passiert in Europa und was passiert weltweit. Die Zahlen variieren auch ein bisschen. Momentan gehen die Hochrechnungen dahin, dass zumindest in Deutschland zumindest von den Verpackungen bereits über 50% auch wieder recycelt werden, sodass es zumindest ein bisschen mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist, wenn es tatsächlich dann eben auch wieder verwertet wird. Es gibt natürlich auch Länder, die gar keine Infrastruktur haben, um das wieder einzusammeln. Ich denke jetzt beispielsweise an irgendwelche entlegenen Inseln auf Indonesien. Dort gibt es keine Infrastruktur, um das Ganze wieder einzusammeln. Und dort gelangt das meiste, was eben nicht verbrannt ist, dann 1:1 natürlich dann eben auch in die Umwelt.
Da fragt man sich schon, warum gibt es denn nicht noch mehr abbaubare Plastiksorten?
Abbaubare Materialien ist natürlich auch nicht die Lösung. Das heißt, momentan bioabbaubare Kunststoffe sind in der Regel nicht wirklich komplett abbaubar. Das haben auch eigene Studien gezeigt. Und es gibt auch sehr viele Studien, die zeigen, dass die Abbauprodukte von bioabbaubaren Kunststoffen, sprich die zerfallen ja auch erstmal zu kleineren Plastikpartikeln, ähnliche Effekte aufweisen wie das herkömmliche Plastik. Bioabbaubarkeit sollte eigentlich nur dann eingesetzt werden, wenn man tatsächlich gewährleisten kann, dass der Kunststoff, wenn er sich abbaut, auch keine Chemikalien in die Umwelt freisetzt, dass zwar möglicherweise der Kunststoff an sich komplett abbaubar ist, aber trotzdem die Chemikalien, die den Kunststoff auch ausmachen, dann während der Abbauprozesse in die Umwelt gelangen und dort eben auch schädigende Effekte hervorrufen. Das heißt, da ist tatsächlich auch noch viel Forschungsbedarf, um eben auch die Chemikalien, die die Eigenschaften der Kunststoffe auch bedingen, so zu gestalten, dass wenn dieser Kunststoff tatsächlich in der Umwelt abgebaut wird, dass es keinerlei schädigende Eigenschaften hat. Und wenn man jetzt alles beispielsweise an Bonbonverpackungen aus bioabbaubaren Kunststoff machen würde, würde das, glaube ich, auch ein komplett verkehrtes Signal sein, weil dann würde man denken, ah, dann kann ich ja alles wiederum in die Umwelt schmeißen, wird er eh abgebaut. Und dann würde sich keiner mehr Gedanken machen, dass er das wirklich wieder in den Wertstoffkreislauf zurückführt oder zumindest den Müll sachgemäß entsorgt, dann hätten wir befürchtlich viel, viel mehr unsachgemäß entsorgten Müll, weil jeder denkt, ja, das kann ja eh in der Umwelt abgebaut werden und ist gar nicht schädlich. Aber das ist eben leider nicht der Fall.
Naja, ich meine, letztlich kann man natürlich die tollsten Erfindungen haben. Das bessere Mittel wäre eigentlich immer noch, dass wir Menschen achtsamer sind mit unserer Umwelt. Warum passiert das nicht und was könnte man tun, um dagegen vorzugehen?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, vor allem eben auch zu beantworten. Liegt wahrscheinlich leider Gottes in der Natur des Menschen, dass sehr wenige sich tatsächlich darum kümmern, was außerhalb ihres Bereichs stattfindet, obwohl wir nur einen Planeten haben und wenn wir den Planeten verwüstet haben, sieht es für uns alle schlecht aus. Leider Gottes denken da wenige gerne drüber nach, dass wir viel nachhaltiger und sorgsamer mit unserem Planeten umgehen müssen. Dazu braucht es natürlich auch das Bewusstsein dafür und dafür sind natürlich auch die Medien zuständig, sprich auch du, dass man mehr Bewusstsein schafft und eben nicht nur bei denen, die sich das gerne anhören und die vielleicht eh schon nachhaltiger und bewusster leben, sondern bei denen, denen es erstmal egal ist und deswegen müsste man da Strategien finden, wie kommt man an unterschiedliche, ich sag mal, Interessensgruppen dran, um da mehr zu bewegen, um alle wirklich darauf aufmerksam zu machen, dass man bewusster und nachhaltiger leben sollte und unsere Umwelt nicht verschmutzen sollte. Denn es kommt auf jeden Einzelnen wieder zurück, weil das eigene Leben dadurch natürlich auch mit beeinträchtigt wird.
Herzlichen Dank dir auf jeden Fall für die Einordnungen und auch, dass du mit einigen Mythen aufgeräumt hast. Da habe ich jetzt einiges dazugelernt. Danke.
Ja, gern geschehen. Ich sage nochmal Dankeschön für die Einladung.
Ja, der erste Kunststoff wurde übrigens schon ab 1905 entwickelt. Bakelit. Er wurde dann in großen Mengen produziert. Daraus stellte man zum Beispiel Stromschalter und Telefone her. Damals hat man sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ob dieser Kunststoff und alle, die ihm folgten, jemals wieder aus der Umwelt verschwinden würden. Oft wirtschaften wir auch heute noch so, wie es Thomas Mayer für die alten Römer berichtet hat. Wir brauchen Holz für die Papierproduktion. Also fällen wir Bäume. Wir brauchen Silizium für unsere Smartphones, also betreiben wir Bergbau. Wir brauchen Fleisch als Nahrungsmittel, also halten wir Tiere in Massenanlagen. Der entscheidende Unterschied zu damals ist, heute wissen wir eigentlich ziemlich gut, was die Folgen unseres Handelns sind. Wissenschaftler haben unzählige Studien gemacht. Computer haben ausgerechnet, dass der Erdüberlastungstag 2024 schon am 1. August erreicht war. Wir verbrauchen also seit diesem Tag schon mehr Ressourcen, als uns die Erde zur Verfügung stellt. Und das war's mit dieser Podcast-Folge. Schreibt uns gerne per Mail auf TerraXHistory bei Instagram oder aber ihr kommentiert diese Folge im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal TerraXHistory. Wir freuen uns immer über eure Gedanken zur jeweiligen Folge, aber auch über neue Themenvorschläge. Die könnt ihr dort gerne hinterlassen. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kart. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatte Katharina Kolvenbach. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.